Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, das war ein klassischer Bach, oder?
Klassisch war er nicht, aber es war Bach, ja. Es ist eine stark bearbeitete, klanglich stark bearbeitete Version eines der berühmtesten Orgelstücke der Musikgeschichte. Noch viel berühmter als das, was wir gerade gehört haben, ist der Anfang dieses Stücks. Das kennt, glaube ich, jeder. Das ist der Beginn von Toccata und Fuge in D-Moll. Der Beginn der Toccata, also Toccata ist so ein Einleitungsstück, so ein virtuoses Stück, wo der Organist zeigen kann, was er kann. Und dann kommt eine Fuge. Fuge ist eine komplizierte, kontrapunktische Form, wo mit einem Thema gearbeitet wird. Und es wird sehr vielstimmig, sind sehr unterschiedliche Stimmen, die da zusammenkommen und zu einem großen harmonischen Ganzen gefügt werden müssen. Das gehört zu den kompliziertesten Gattungen, vor allem in der Barockmusik gepflegt. Und was die Bearbeiter gemacht haben, sie beziehen sich nur auf die Oberstimme von dieser Fuge, also auf die Hauptstimme. Und da ist natürlich das Wesen der Kunstfertigkeit von Bach, wo es darum geht, mehrere Stimmen miteinander zu verbinden, ist natürlich da ein bisschen hintergangen. Aber man muss sagen, die Musik wirkt ja witzigerweise trotzdem.
Also du möchtest jetzt schon wieder sagen, dass das komplett reduziert ist und dass dieser Techno-Remix nicht an die künstlerische Fertigkeiten Bachs heranreicht. Was dieser Techno-Remix allerdings schon zeigt, meiner Meinung nach, ist, wie groß die popkulturelle Faszination mit Bach bis heute ist. Mhm. Unter dem YouTube-Video, wo ich das gefunden habe ursprünglich, schreibt auch jemand dazu, Bach war der Techno-DJ seiner Ära. Und wenn man sich umhört unter Songwriterinnen und Songwritern einfach in der Musikszene heutzutage und man fragt, wer ist euer klassischer Lieblingskomponist, dann hört man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sehr oft den Namen Bach. Finde ich spannend. Ich habe mir dann auch angeschaut, wie Bach sonst so rangiert in den Rankings der beliebtesten Komponisten. Und auch wenn man sich in Österreich bei dieser Frage wohl eher für einen heimischen Kandidaten entscheiden würde, scheint weltweit doch ein gewisser Konsens zu herrschen, dass Bach der großartigste Komponist war, der je gelebt hat. BBC Music hat auch einmal versucht, das wirklich zu eruieren, hat 174 lebende Komponistinnen und Komponisten gefragt, wer ist euer Lieblingskomponist? Mhm. Also sozusagen Komponisten würden Bach wählen, denn auf Nummer 1 eindeutig Bach. Man hat dann so argumentiert, von der schmerzenden Schönheit der Arbeiten für Tasteninstrument bis zur dramatischen Kraft der Kantaten kommt niemand auch nur nahe an Bachs Genialität und wird dieser möglicherweise auch nie nahe kommen. Das war das Fazit von der BBC Music Redaktion. Auch sonst, wenn man einfach nur googelt, wer war der beste Komponist aller Zeiten und man sucht dann nach Rankings und also von New York Times Kritiker, der Bach zum besten Komponisten gewählt hat, bis zu Zitaten, die zeigen, wie sehr dieser Komponist verehrt wird. Also das lässt alles wenig Spielraum zu, als einfach zu sagen, ja, wir in Österreich sehen das vielleicht nicht so gern, aber weltweit gilt Bach als der Allergrößte. Was sagst du dazu?
Ja, wenn man mich fragt, wer war der größte Komponist, werde ich wahrscheinlich auch Bach sagen.
Tatsächlich.
So sehr ich Mozart liebe, so sehr ich Wagner liebe, so sehr ich Bruckner liebe. Aber keiner konnte so viel und konnte dabei so viel, jetzt sage ich es ganz bewusst, Unterhaltung bieten dabei, wie er. Er hat einfach wirklich alle Genres beherrscht. Er hat zwar nie eine Oper geschrieben, das hat aber nur damit zu tun, dass er immer in sehr puritanischen Landen gelebt hat, wo Kirchenmusik hochgehalten wurde. Er wollte ja eigentlich auch an den Dresdner Hof übersiedeln, der katholisch war, und dort hätte er auch Opern schreiben können. Aber er ist halt in Leipzig-Bicken geblieben, wo er Thomaskantor war, also Kantor der Thomaskirche, wo er Kantor ist der Musikdirektor sozusagen, nicht? Wo er jede Woche eine Kantate zur höheren Ehre Gottes abzuliefern hatte. Und er hat ja auch auf jede einzelne Partitur, ganz egal ob weltlich oder geistlich, draufgeschrieben, alles zur höheren Ehre Gottes. Das war ihm wirklich eingepflanzt. Er war also tief religiös, er war natürlich Protestant, aber er hat mit derselben Kunstfertigkeit und mit demselben durchschlagend erfolgreichen Ergebnis auch Unterhaltungsmusik komponiert und sogar mit seinen Kirchenmusikern im Kaffeehaus aufgeführt, wie das damals war. Und die Musik ist einfach von ungeheurer Perfektion und dabei ist sie auch noch wunderschön. Also natürlich, das konnte kein Zweiter in dieser unglaublichen Folge an ein Meisterwerk aneinander rein, an das andere. Wir werden bei allen Komponisten, selbst bei Mozart, selbst bei Beethoven, bei allen Komponisten finden wir Dinge, wo man sagt, na doch, hat er vielleicht keinen so guten Tag gehabt. Ich glaube nicht, dass wir irgendein Stück von Bach finden, das sind mehr als 1000 Werke, die er hinterlassen hat, manche kurz, manche sehr lang, wo wir sagen, naja, da war er nicht ganz auf der Höhe. Der Mann war immer auf der Höhe.
Es gibt ein angebliches Zitat von Einstein über Bach, das lautet: Was ich zu Bachs Lebenswerk zu sagen habe, hören, spielen, lieben, verehren und das Maul halten. Wir wollen heute nicht das Maul halten, wir wollen analysieren und herausfinden, was macht Bachs Kompositionen so beliebt, was muss man über Bach wissen. Fangen wir doch gleich mal an mit Bach als Person, also einen kleinen biografischen Streifzug vielleicht.
Ja, 1685 geboren in eine Musikerfamilie, also schon Vater, Großvater, Onkel, Großonkel, die waren alle irgendwie Musiker. Und es ist ja auch interessant, dass er aus zwei Ehen endlos viele Kinder gehabt hat.
Insgesamt 20 Kinder hatte dieser Mann.
20 Kinder, ja.
Von denen allerdings sehr viele jung gestorben sind.
Wie das halt damals war. Aber die Burschen, die das Kindesalter überlebt haben, sind alle Komponisten geworden. Und zwar nicht irgendwelche Komponisten, sondern wirklich einige der besten Komponisten ihrer Generation. Und also wenn wir nehmen nur die beiden, die am berühmtesten geworden sind. Es gab mehrere, wie gesagt, aber die beiden, die am berühmtesten geworden sind, Karl Philipp Emanuel und Johann Christian. Die sind für die Herausbildung dessen, was wir Wiener Klassik nennen, wir haben Mozart schon genannt, wir haben Beethoven schon genannt, unendlich wichtig. Also Johann Christian Bach war für Mozart eines der großen Vorbilder. Er hat ihn auch kennengelernt. Karl Philipp Emanuel Bach war für Beethoven einer der wichtigsten Komponisten, weil vieles von dem, was Beethoven dann kultiviert hat, das führt jetzt zu weit, aber was seinen Stil ausgemacht hat, bei Karl Philipp Emanuel zumindest vorgebildet ist. Und die beiden sind die Brücke vom Barock, eine Ära, die Bach mit seinem im selben Jahr 1685 geborenen Kollegen Händel, Georg Friedrich Händel, der dann vor allem in London gelebt hat, auf die absolute Höhe geführt hat. Also die Barockmusik vollendet sich, zumindest die des deutschen Barock, vollendet sich mit Bach und Händel. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Und die Buben von Bach, die komponieren, waren wirklich die wichtigen Zwischenglieder, die stilistisch sich geöffnet haben, die modern waren und in dieser Modernität dann das geöffnet haben, was die Wiener Klassiker dann Haydn, der auch sich auf die beiden bezogen hat, Mozart und Beethoven, zu einer neuen Vollendung und zu einem völlig neuen Stil geführt haben.
Woran man den Barock erkennt und worum es im Barock eigentlich geht, das haben wir ja auch in einer eigenen Folge schon einmal besprochen. Heute wollen wir uns ganz konkret Johann Sebastian Bach anschauen. Du hast schon gesagt, er war immer in so einem Korsett quasi, der konnte nicht immer das komponieren, was er selber wollte. Er hat ja Karriere gemacht als Organist an der Kirche, also war er eigentlich immer irgendwo eingespannt in der Kirchenmusik.
Im Kirchendienst zunächst einmal, also er war auch der führende Organist seiner Zeit, hat eine ganze Fülle von Orgelmusik komponiert. Er war ja, hat mehrere Stationen durchschritten. Er war in Weimar vor allem als Organist engagiert. Er war dann am Hof in Köthen. Da hat er vor allem die Unterhaltungsmusik komponiert, also Konzerte, vor allem Violinkonzerte, Konzerte für Cembalo und Orchester. Das hat er eigentlich quasi erfunden, das, was wir heute das Klavierkonzert nennen. Concerti Grossi, die waren damals in Italien üblich. Das waren Konzerte für 1, 2, 3, 4, 5 Solisten, also eine Solistengruppe und eine, nennt man dann Ripieno-Gruppe, also eine kleine Streichorchester. Und die haben miteinander so im Ping-Pong gespielt, solistisch, orchestral, solistisch, orchestral. Das hat er übernommen, wie er überhaupt viel von den Italienern übernommen hat. Und halt irgendwie auf seine Art perfektioniert hat. Also zum Beispiel, der fällt uns auch allen ein, der italienische Barockmeister des Konzerts ist natürlich Antonio Vivaldi, eine Spur älter als Bach, unendlich berühmt, auch durch Abschriften hat man in ganz Europa Vivaldi-Konzerte gespielt. Und Bach hat auch diese Vivaldi-Stücke, die er bekommen hat, abgeschrieben, für sich arrangiert. Manches sogar umgeschrieben für Orgel, für seinen Gebrauch, also quasi Orgelkonzerte für einen Orgelsolisten. Und hat auf diese Weise sich angeeignet, die stilistischen Möglichkeiten der italienischen Musik, die damals natürlich als die Spitze galt, auch französisches, hat er natürlich auch hereingenommen und daraus eine ganz eigene Musik gemacht, die eben durch die ungeheure Fantasie, die er hatte, zu erstaunlichen Blüten geführt hat, die uns bis heute erfreuen. Wiewohl man sagen muss, das muss man auch dazu sagen. Die Söhne haben ihn zunächst einmal in der Publikumskunst überrundet. Bach ist 1750 gestorben, hat die letzten 10 Jahre seines Lebens nicht mehr so wahnsinnig viel komponiert, sondern hat eher im Erneuern von älteren Dingen sein Auslangen gefunden. Und ist eigentlich unmittelbar nach seinem Tod mehr oder weniger vergessen worden. Und die Söhne waren, also wenn man von Bach gesprochen hat, der Bach war für Haydn, Mozart, Beethoven noch entweder Karl Philipp Emanuel oder Johann Christian Bach.
Ach so, nicht Johann Sebastian.
Nicht Johann Sebastian. Für uns ist heute ganz klar, wenn wir Bach sagen, dann ist es Johann Sebastian Bach.
J.S. Bach.
Genau, J.S. Bach. Und er hatte auch Söhne, die haben auch komponiert. Dass die unglaublich wichtig waren für die Musikgeschichte, ist uns einem heute gar nicht bewusst.
Okay. Nicht? Also er wurde dann erst irgendwann wieder entdeckt.
Absolut. Und auch nicht von irgendwem, sondern vor allem von Felix Mendelssohn Bartholdy, der genau 100 Jahre nach der Uraufführung der Matthäus-Passion, die Bachs größtes Werk ist, das ist eine riesige Passionskantate, die gesungen wurde als Gottesdienst am Karfreitag in Leipzig. Das war nur musikalisch, enthält die gesamte Passionsgeschichte, die ein sogenannter Evangelist in Rezitativen erzählt und zwischendurch sind eingestreut Choräle, Arien, die dieses Passionsgeschehen kommentieren aus der Sicht, aus unserer Sicht, die wir schauen auf Jesu Christi Passion. Bach hat das mehrmals aufgeführt in Leipzig, jeweils an Karfreitagen, hat auch noch eine zweite, hat auch noch mehrere komponiert, aber Passionsmusiken, aber die sind leider nicht erhalten. Also erhalten ist die Johannespassion, ein bisschen dramatischer, und die sehr kontemplative Matthäuspassion. Und Mendelssohn hat dieses Stück, das Jahrzehnte nicht aufgeführt worden ist, in Leipzig wieder herausgebracht, zum 100. Jahrestag quasi. Und von dem Moment an hat eine Bach-Mode begonnen, die bis heute nicht mehr aufgehört hat.
Ja, nämlich wirklich, man sagt immer, es gibt so die Wagnerianer, also den Wagner-Fanclub, aber ich glaube, es gibt einen mindestens so großen Bach-Fanclub.
Na, wie du schon gesagt hast, also wenn man Fachleute fragt und auch so Leute von der Straße, die gern Musik hören, die nennen nicht Wagner als ersten, zweifellos. Die nennen sicher zum Großteil, sagen die, naja, Bach, also schon. Woran liegt das? Dass der Musik für alle Lebenslagen komponiert hat. Man kann jetzt sagen, gut, also die Matthäus-Passion als Andachtstück am Karfreitag, aber es ist Gott sei Dank nicht jeden Tag Karfreitag. Er hat genauso gut Unterhaltungsmusik komponiert.
Ich wollte dich eh fragen, womit startet man am besten so seine Bach-Reise? Also wenn ich jetzt anfange, mich in dieses Werk ein bisschen zu, sagen wir nicht einmal vertiefen, sondern wirklich erst so einen Zeh ins Wasser zu stecken. Was ist typisch Bach und womit kann ich denn gut dieses Hörerlebnis beginnen?
Na, dann würde ich dich zurückfragen, wonach ist er denn gerade? Nach was Ruhigen? Nach was Raschem? Schnellen? Welche Stimmungslage?
Ja, sagen wir was Flotteres.
Was Flotteres? Gut.
Das habe ich sogar auch schon an meinem Klavier gespielt, aber ich habe das nicht so staccato-artig abgehackt am Ende. Gehört das so, wie wir das gerade gehört haben?
Das war Glenn Gould, einer der berühmtesten Bach-Interpreten aus dem 20. Jahrhundert. Ja, kann man nicht sagen. Das Schöne ist, wir wissen nicht, wie es gehört. Man kann es so spielen, man kann es auch in einem durchphrasieren, wie es die meisten tun. Das ist Musik, wo man auf jeden Fall mal eines dazu sagen kann. Die hält sehr viel, wenn nicht alles aus. Ich kann das im halben Tempo spielen. Ich kann das im doppelten Tempo spielen, wenn ich kann. Es wird an Qualität, musikalischer Qualität, nicht verlieren. Man kann dann sagen, der Interpret hat einen Vogel vielleicht, aber die Musik wird weder schlechter noch besser, wurscht, wie ich sie spiele. Das ist eine der Grundqualitäten von Bach. Man wird nicht nur beim wohltemperierten Klavier, das war der Beginn des sogenannten wohltemperierten Klaviers, eine Folge von Präludien und Fugen in allen Tonarten, gibt es zwei Hälfte davon.
War das jetzt ein Teil davon?
Das war der Beginn des wohltemperierten Klaviers, Teil 1, berühmtes Präludium, kommt dann auch noch eine Fuge hinten noch. Beginn der Fuge, also dass die beiden zusammen, dieses Präludium, berühmte Präludium und diese Fuge, bilden die Nummer 1 des wohltemperierten Klaviers.
Okay. Was ist ein wohltemperiertes Klavier?
Das wohltemperierte Klavier, das ist ganz lustig. Also wenn du sagst, was konnte Bach eigentlich, was macht
ihn? Wenn die Klimaanlage eingeschalten ist, dann hat man ein wohltemperiertes Klavier, oder?
Ja, so auf die Art. Ja. Nein, also er konnte so viel, dass er zum Beispiel zur Kenntnis genommen hat, gut, ich kann jetzt mit dem wohltemperierten Klavier, das ist ein Klavier, das so gestimmt ist, dass alle Tonarten von C-Dur bis Cis-Dur gleich gut klingen. Was sie nicht tun, wenn dieses Klavier natürlich gestimmt ist. Weil wenn ein natürlich gestimmtes Instrument, ein Tasteninstrument vor uns steht, dann ist das meistens nach dem F als Grundton, aber nach einem Grundton rein gestimmt. Aber die Obertöne machen uns nicht den Gefallen, genau sich in 12 gleiche Teile teilen zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt möchte von einer Tonart in die andere, dann komme ich von F-Dur nach B-Dur, klingt noch gut, nach S-Dur, klingt auch noch gut, nach As-Dur, klingt schon ein bisschen schräger, weil die Intervalle nicht mehr genau stimmen. Ein Terz ist in keiner dieser Tonarten gleich groß.
Ach so.
Und jetzt kamen also viele Versuche, die gesagt haben, wir sollten doch schauen, dass uns die Ohren sausen, von C-Dur nach Cis-Dur modulieren können und dass das immer noch gut klingt. Jetzt mache ich einen Kompromiss. Ich fälsche alle diese Intervalle ein bisschen, sodass es immer noch klingt wie eine Terz, aber es stimmt eigentlich in keiner Tonart wirklich. Aber es ist so, dass ich dann, wenn ich den Dur-Akkord anschlage, C-Dur, genauso sauber oder unsauber klingt wie Des-Dur zum Beispiel. Nicht? Und das war eine Sache, an die wir uns gewöhnt haben.
Also heute ist jedes Klavier wohltemperiert.
Absolut. Aha, jede Orgel, also jede modernere Orgel, jedes Klavier muss eben in dieser Methode, dieser wohltemperierten, da gibt es auch verschiedene Methoden, aber das führt jetzt zu weit, wohltemperiert und gestimmt sein.
Bach hat sozusagen die ersten Stücke für diese Stimmung geschrieben.
Genau. Ah, okay. Er hat gesagt, okay, das ist super, dann schreiben wir jetzt gleich einmal Stücke in allen Tonarten. War vorher nicht realisierbar auf einem und demselben Flügel, auf einem und demselben Hammerklavier oder Cembalo, was er da stehen gehabt hat, weil wenn ich dann in As-Dur gespielt habe oder in Des-Dur, dann hat das schon sehr schräg geklungen, nicht? Und das ist also eine Serie, da hat er dann zwei Hefte angefertigt von also insgesamt 48 Präludien und Fugen in allen Dur- und Moll-Tonarten, nicht? Also C-Dur, C-Moll, Cis-Dur, Cis-Moll, D-Dur und so weiter. Ah. Also und ich komme auf 48 Stücke, wenn ich zwei Hefte habe. Und das war Unterhaltungsmusik im tiefsten Sinn für Kenner und Liebhaber, die halt auf dem Klavichord zu Hause gesessen sind oder auf ihrem Cembalo, je nachdem, was sie hatten, und konnten diese Musik für sich spielen. Es gab ja kein Radio, es gab keinen CD-Player, man musste ja selber Musik machen. Und da sind solche Dinge natürlich sehr, sehr gerne angenommen worden. Und das war eine Weltsensation natürlich, dass jemand plötzlich, das hat sich ja auch lange erst nicht durchgesetzt, dass alle Instrumente so gestimmt waren. Aber für uns heute ist es selbstverständlich und für einen Pianisten gehört das wohltemperierte Klavier genauso zum Rüstzeug, zum musikalen Rüstzeug, muss er können, genauso wie er alle Beethoven-Sonaten spielen können muss. Nicht?
Du hast gesagt, 1000 oder sogar über 1000 Stücke hat uns Bach hinterlassen. Mhm. Die sind auch geordnet, die sind nummeriert immer.
Die sind nummeriert worden von einem Herrn namens Schmieder, der das Bach-Werke-Verzeichnis herausgebracht hat. Also Bach war weit davon entfernt, seine Stücke zu nummerieren. Das ist ihm ganz wurscht. Er hat ja auch aus einem Stück ins andere etwas genommen, wenn es zum Beispiel darum gegangen ist, jetzt aus einer weltlichen Kantate, die zum Beispiel für den Geburtstag eines Fürsten oder einer Fürstin komponiert war, die hat er ja nur einmal verwenden können. Mhm. Aber wenn die Musik gut war, hat er einfach einen anderen Text runtergelegt und hat es in der nächsten Sonntagsmesse als neue Kirchenkantate.
Klar, warum sollte man eine gute Melodie?
Richtig, er war ein wunderbarer Wiederverwerter. Noch viel wunderbarer war der Händel, was das betrifft. Er hat auch Musik von anderen Leuten wiederverwertet.
Dazu haben wir eine Folge gemacht.
Genau. Und Bach war also ein großer, er hat auch Sätze aus Konzerten in Kantaten hereingenommen und umgekehrt. Ja. Ja. Und hat Violinkonzerte in Cembalo-Konzerte verwandelt. Also er war ein großer Wiederverwerter, daher hat es nicht geheißen Klavierkonzert Nummer 1 oder Klavierkonzert Nummer 4.
Andere Komponisten haben durchaus ihre eigenen Werke schon selbst durchnummeriert.
Ja, aber erst später.
Erst später.
Nicht im Barock. Okay.
Also auf jeden Fall bei Bach haben wir dieses Werkeverzeichnis BWV. Sehr praktisch, weil dann weiß man immer gleich, wovon die Rede ist.
Ja, das ist auch wirklich praktisch, weil man eben allein von den vielen hunderten Kirchenkantaten, wenn wir nur mal dabei bleiben, die Bach komponiert hat in seinem Leben, für alle seine Dienstherren, aber vor allem in Leipzig, Wir wissen ja nicht, was ist, aber wenn wir es nummeriert haben durchs Bachwerkeverzeichnis, können wir sagen, das ist jetzt Bachwerkeverzeichnis 14, das ist Bachwerkeverzeichnis 112, dann kann man genau sagen, gut, das dann haben wir die.
Eindeutig identifizierbar. Wir werden auch in den Shownotes dann immer dazu schreiben zu den Hörproben, die wir heute vorspielen, welche Nummer im BWV das ist. Kurze Frage, Kantate, das ist ein Kirchenchorstück einfach, kann man das so beschreiben?
Ja. Ja, ein Kirchenchorstück, es wird gesungen, also Kantare singen. Mhm. Die Kantate war so, das war zur Ausschmückung des festlichen Gottesdienstes am Sonntag oder auch an einem bestimmten Feiertag. Und da kann ich zum Beispiel ein Beispiel bringen für die zuerst angefragte Kunstfertigkeit von Bach, was er konnte. Zum Beispiel, jeder kannte die berühmten protestantischen Choräle, die gesungen wurden, auch harmonisiert gesungen wurden. Also, wer sich lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, wird zum Beispiel auch heutzutage noch von frommen Menschen gern gesungen, die das jetzt gleich wieder erkennen werden und die Hauptmelodie nämlich. Und die, wo wir jetzt hören, das Lobe den Herrn, ist eine der Kantaten von Bach, wo wir hören, wie er gearbeitet hat. Die Kantaten beginnen in der Regel mit einem festlichen Einleitungssatz. Es gibt zwar auch Solo-Kantaten, wo dann nur eine Singstimme ist, aber in der Regel war das der Chor und ein mehr oder weniger prächtig besetztes Orchester. Und bei Festgottesdiensten an wirklich hohen Festen waren auch Pauken und Trompeten dabei. Da werden wir gleich hören, das beginnt also mit großem Brimborium und einem vielstimmigen Satz. Und mitten hinein plötzlich kommt dann dieser Choral, lobe den Herrn, umwogt, umtost von einem Meer von verschiedenen Wellen, von verschiedenen gleichberechtigten Stimmen. Das ist der sogenannte Kontrapunkt.
Zudem kommen wir aber auch noch gesondert. Ich habe ja versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, was Bach so beliebt macht. Und ich habe mich herumgetrieben in Fanforen im Internet. Und ich finde spannend, was ich da alles für Beschreibungen für Bach gefunden habe. Also zum Beispiel die Beschreibung, dass Bach-Musik so klingt wie in Noten gegossene Logik. Also dass manche Leute sich daran erfreuen, wie mathematisch präzise und strikt die Musik ist und wie sehr das alles aufgeht. Was ich sonst noch gefunden habe, ist einfach, dass Leute die Musik sehr dramatisch finden und dass sie das Gefühl haben, so die ganze menschliche Erfahrung steckt in diesen Kompositionen drinnen. Mhm. Und was man auch immer wieder hört, ist, dass Bach in eine eigene Welt entführt oder in seine eigene Dimension, die sich fast irgendwie wie eine, ja, also als würde man ein spirituelles Erlebnis haben, während man Bach hört. Und es gibt auch einen sehr schönen Spruch, es klingt ja fast psychedelisch auch schon, aber es gibt auch einen schönen Spruch von Douglas Adams, dem Autor von Per Anhalter durch die Galaxis, ich weiß nicht, ob du den kennst, Schriftsteller, und der hat berühmterweise gesagt, Beethoven zeigt, wie es ist, Beethoven zu sein. Mozart zeigt, wie es ist, ein Mensch zu sein. Bach zeigt, wie es ist, das Universum zu sein. Willi, fühlst du das ganze Universum in dir, wenn du Bach hörst?
Naja, ich weiß nicht, ob ich das ganze Universum, aber alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich nachvollziehen. Also das mit den Emotionen, das stimmt natürlich hundertprozentig, weil er kann jegliche Trauer, Freude, das kann er vermitteln, so dass jeder versteht, ja, also jetzt ist traurig oder jetzt ist es wirklich exuberant, jetzt freut man sich so, wie wenn man die Schmetterlinge im Bauch hat. Das konnte er alles komponieren, das ist gar keine Frage. Die Logik stimmt natürlich auch hundertprozentig, ja? Weil egal welchen Ausdruck er beschwören wollte. Er macht es immer mit einer Musik, die in sich vollkommen logisch organisiert ist. Daher ja auch diese Fugenstrukturen, diese ungeheuer komplizierten, komplexen, kontrapunktischen Strukturen, wo Stimmen gegeneinander geführt werden, ganz selbstständige Stimmen, die aber durch eine Idee zusammengezwungen werden zu einer höheren Harmonie. Das ist das Wesen des Kontrapunkts. Und den hat er beherrscht wie wirklich kein zweiter Komponist.
Beherrscht oder erfunden?
Beherrscht.
Okay.
Beherrscht. Er hat vieles vorgefunden bei seinen Vorgängern und er hat eigentlich nichts gemacht, wo die Nachfolger gesagt haben, das hat der Bach erfunden. Mhm. Er hat nur alles am besten kennen, sagen wir mal so.
Ja.
Und er konnte eben mit vollkommen in sich logischer Musik auch Unterhaltungsmusik schreiben oder Musik, die uns tief bewegt.
Also sehr geradlinig, aber dann Absolut. Trotzdem irgendwie dramatisch.
Ja, also es gibt zum Beispiel, eines der berühmtesten Stücke sind die sogenannten Goldberg-Variationen. Das ist eine Folge von 30 Variationen über ein ganz schlichtes Liedthema. Und da kommen, jede dritte Variation ist ein Kanon. Das ist eine, alle können wir einen Kanon singen.
Bruder Jakob.
Genau, Jakob kennt man jetzt singen, tut man den Hörern nicht an. Und das auf kompliziert, komplex, ist eine der schwierigsten Kunstformen überhaupt, weil ich muss sozusagen eine Musik mit sich selbst beantworten. Und das muss dann immer zusammengehen. Ich meine, das muss man halt einfach einmal probieren, wie schwer das eigentlich ist. Und das konnte er wie kein Zweiter. Und der Witz bei den Goldberg-Variationen ist zum Beispiel, es beginnt mit einem Kanon in der Prim. Das ist das, was wir bei Bruder Jakob kennen. Jeder singt dasselbe, nur versetzt jeweils um zwei Takte.
Mhm.
Nicht? So, die sechste Variation ist ein Kanon in der Sekund. Das heißt, du beginnst in C-Dur und ich beginne, also die Tonart bleibt gleich, aber du beginnst auf C, ich beginne auf D.
Mit derselben Melodie, immer, aber...
Ja, mit derselben Melodie. Jetzt mach einmal, ja. Und das wird ganz komplex, bis es einen Kanon in der Septim gibt. Das muss man sich vorstellen.
Das klingt aber nicht dissonant da.
Nein, im Gegenteil. Dissonanz und Konsonanz, das entspannt sich immer wieder, selbstverständlich. Ja,
da hören wir jetzt einmal rein, oder?
Das Irrwitzigste ist der Kanon in der Quart. Das ist nicht nur eine Quart voneinander entfernt, sondern... Ich beginne in C, du antwortest in F, aber nicht genau in der Richtung, in der ich singe, sondern genau in der Umkehrung. Das heißt, wenn ich hinaufgehe, gehst du mit der Stimme hinunter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, aber wenn man es weiß.
Jetzt haben wir es ja verraten.
Jetzt haben wir es verraten, wenn man weiß. Also die beiden Oberstimmen sind wirklich so, dass der eine hinauf singt, der andere hinunter sozusagen in diesem Klavierwerk. Ja. Und ich meine, das muss man sich also mal vorstellen, das ist eine mathematische Arbeit, die unglaublich ist. Und er konnte das mit einer Eleganz, dass man sagt, ja, es ist auch noch wirklich schöne, unterhaltende Musik.
Schon ein bisschen schwierig rauszuhören, aber ich vermute, wenn man die Noten vor sich hat, dann würde man genau das, was du erklärt hast, vor sich sehen.
Ist auch Augenmusik. Ja, ja, das ist auch oft gesagt worden, das ist Musik für die Augen. Also das liest man auch mit Vergnügen, weil man nachvollziehen kann, wie der am Reißbrett gearbeitet hat. Es klingt aber so gut.
Apropos Noten, stimmt es, dass Bach sich so kleine Schmähs erlaubt hat und zum Beispiel seinen eigenen Namen in seine Noten reingeschrieben hat, also mit den jeweiligen Tönen, B-A-C-H?
Ja, dieses B-A-C-H-Motiv gibt es bei ihm immer wieder.
War das auch wirklich Absicht, dass ich dachte, praktisch, ich heiße so wie die Noten, zumindest, also wie die Töne, zumindest in der deutschen Notation, weil auf Englisch wird es ja schon nicht funktionieren.
Ja.
Aber hat er das aktiv so?
Ja, das wollte er natürlich. Ja. Nein, ich meine, eines seiner größten Werke ist unvollendet geblieben. Das ist eine Quadrupelfuge. Das ist eine Fuge mit vier Themen. Das ist also eigentlich fast nicht mehr machbar. Er konnte das natürlich, leider hat er sie nicht vollendet. Die steht in der Kunst der Fuge. Das ist also ein komplexes Werk, in dem er die erstaunlichsten kontrapunktischen Kunststücke ausprobiert. Und die sollte quasi schließen mit dieser Quadrupelfuge. Und da ist das letzte Thema, ist dieses B-A-C-H. Nicht? Also beginnt mit diesem B-A-C-H und da verewigt er sich natürlich selber. Und das wurde dann aufgenommen von Generationen von Komponisten. Also Liszt, Schönberg, um nur zwei zu nennen, haben alle dieses B-A-C-H in ganz wesentlichen Situationen ihres Komponistenlebens zitiert in ihren Werken und verewigt.
Könntest du nur mit dem Klavier das einmal diese Töne einspielen? Mhm. Apropos Universum, weil wir ja vorher davon gesprochen haben, dass Bach uns womöglich das Gefühl gibt, nicht nur Teil, sondern das ganze Universum in uns zu haben. Auf der Voyager Golden Record, also dieser Sonde, die 1977 ins All geschickt worden ist, um möglichen außerirdischen Zivilisationen einen kleinen Gruß von der Menschheit zu überbringen, da sind 3 Bach-Nummern drauf. Mehr als von jedem anderen Komponisten. Es sind 2-mal Beethoven und 1-mal Mozart drauf. Also es zeigt, wie sehr damals schon Bach als der Größte oder so betrachtet worden ist.
Noch vielleicht auch, dass man sich denkt, in seiner Komplexität, vielleicht gefällt den Außerirdischen das am besten, wer weiß.
Ja. Oder ist Bach einfach typisch Menschheit? Also wenn man sozusagen einem anderen Volk als dem Menschlichen erklären will, wie klingt Mensch zu sein? Was meinst du?
Könnte sein, ja. Wie gesagt, er ist letztlich der allumfassende Komponist, der halt alle Emotionen in einer absolut perfekten Form verewigen konnte, ja.
Und glaubst du, hat das mit der Religion zu tun und mit seiner Frömmigkeit? Also war er wirklich ein frommer Mann oder war das einfach praktisch, dass sein Job halt das erfordert hat?
Es ist ihm quasi als Thomas Cantor nichts anderes übergeblieben, so könnte man es sagen. Ja. Und das wäre sicher sehr, sehr despektierlich und auch falsch. Also das hat er sicher ernst gemeint. Wie gesagt, er hat seine ganze Musik dem lieben Gott gewidmet, quasi alles zur höheren Ehre Gottes. Das hat er schon ernst gemeint. Und ich glaube nicht, dass jemand so zu Herzen gehende religiöse Musik hätte schreiben können, der an das nicht geglaubt hätte. Und ich muss sagen, es ist zum Beispiel in der Matthäus-Passion kommen immer wieder Choräle dazwischen und sehr oft ein berühmter Choral, O Haupt voll Blut und Wunden, können auch viele nachsingen, wird immer wieder gesungen, auch bis heute, sowohl im protestantischen als auch im katholischen Bereich. Und jedes Mal, wenn dieser Choral in der Matthäus-Passion wiederkehrt, ist er anders harmonisiert. Also diese Kunstfertigkeit allein. Und dann gibt es den Moment, wo der Evangelist sagt, neigte das Haupt und verschied. Und dann kommt O Haupt voll Blut und Wunden mit dem Text, wenn ich einmal soll scheiden. Und dann ist man so betroffen, wenn man das hört, also jetzt ist Christus gerade für uns gestorben und dann kommt dieser Choral, also mir kommen da jedes Mal die Tränen.
Wahnsinn. Wird viel geweint in Bach-Konzerten?
Das glaube ich nicht. Nein, nein. Also das hält sich schon in Grenzen. Aber es gibt eben so emotional berührende Momente, die so stark sind, dass, glaube ich, auch jemand, der zum Beispiel sich jetzt als Atheist bekennt, wenn er die Matthäus-Passion hört, merkt zumindest, was das für andere bedeuten kann und was es in dieser Sekunde auch für ihn bedeutet. Friedrich Nietzsche, der irgendwo einmal gesagt hat, Gott ist tot, also das lässt er ja sagen, aber trotzdem, der weiß Gott, also nicht katholisch gewesen ist und nicht protestantisch und das Christentum sehr, sehr schräg angeschaut hat, hat gesagt, ich hörte in den letzten Tagen, ich zitiere jetzt ungenau, aber ungefähr so, 3-mal die Matthäus-Passion. Wer das Christentum völlig verlernt hat, wie ich, sagt er, der lernt es hier vollkommen neu.
Okay, also auch sogenannte spirituell wenig begabte Menschen können dann offenbar, auch wenn sie diese Religiosität nicht nachempfinden können, aber zumindest nachempfinden, wie sich Hingabe, eine solche Hingabe anfühlt oder so.
Ja, oder die sich vielleicht sagen, wenn sie das hören, vielleicht ist doch was dran.
Mhm. Also das heißt, zumindest irgendwelche spirituellen Rezeptoren werden da massiert.
Ja, das zweifellos. Ja.
Es gibt übrigens auch noch ein Zitat, was ich gefunden habe, von dem Komponisten Maurizio Kagel. Mhm. Der hat gesagt, es glauben vielleicht nicht alle Komponisten an Gott, aber alle glauben an Bach.
Ja, also das stimmt hundertprozentig.
Verschied.
Jetzt haben wir gerade über die religiösen Empfindungen von Bach gesprochen, aber wie sah denn so sein weltliches Leben aus? Also weiß man irgendwas über seinen Lebensstil, wie er als Person so drauf war?
Naja, also immerhin, wir haben schon gesagt, 20 Kinder, 2 Ehefrauen, die er sehr geliebt hat.
Er also war, die erste ist gestorben und erste, dann hat er nochmal geheiratet. Ja,
genau, das prallte Leben gelebt natürlich.
Ja?
Also ja, es sind Raufereien überliefert, es sind Streitereien überliefert und er war sehr streitbar, auch seinem Arbeitgeber gegenüber. Der Herzog Ernst hat ihn überhaupt festsetzen lassen, gefangen nehmen lassen, weil er nach Köthen übersiedeln wollte und der gesagt hat, wie lasst ihr aber gar nicht weg, sodass sein Amt in Köthen erst antreten können, nachdem er in Ungnaden aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Also er war überhaupt kein Kostverächter in keiner Hinsicht und er war eine äußerst streitbare Person, die genau wusste, was sie wert ist. Also er hat gewusst, was er kann. Er hat sich auch jedem Wettkampf musikalischer Natur sofort gestellt. Es hat ihn eh nur keiner herauszufordern gewagt, weil alle gewusst haben, gegen den verlieren wir haushoch.
Nicht? Okay. Also schon ein bisschen seine Work-Hard-Play-Hard-Mentalität.
Ja, absolut, absolut. Er muss ununterbrochen gearbeitet haben. Es gibt ja von Thomas Bernhard ein ganz lustiges Interview-Zitat, wo er ungefähr sagt, ja, mit den vielen Kindern und die Kinder waren auch alle sehr talentiert und er hatte in der Werkstube die Kinder arbeiten lassen und hat dann in Wirklichkeit ein bisschen dreingefugt, wie Thomas Bernhard das nennt, also ein paar Fugen hineinkomponiert und dann war es Bach. Also so war es sicher nicht, aber er war dem Werkstattdenken, wie gesagt, gar nicht so abgeneigt und hat auch andere Dinge hereingenommen, auch wenn es schnell fertig werden musste. Aber was immer er gemacht hat, auch wenn er sehr schnell gemacht hat, hat er absolut perfekt gemacht. Und wie gesagt, Kostverächter war er nicht. Er hatte auch Unterhaltungsmusik reinsten Wassers komponiert. Er hat Orchestersuiten komponiert, er hat Konzerti komponiert, die alle im Zimmermannschen Kaffeehaus zu Leipzig aufgeführt worden sind, wo er seine Musiker aus der Thomaskirche geholt hat und die haben zur Unterhaltung des Kaffeehauspublikums Musik gemacht. Und das war die pure Unterhaltungsmusik und kommt uns ja bis heute auch noch immer so vor.
Johann Sebastian Bach hat auch einen sehr großen Einfluss gehabt auf die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Falls du dich erinnerst, wir haben ja eine Folge gemacht, wo wir uns verschiedene Pop-Songs angehört haben, die klassische Inspirationen als Basis haben. Mhm. Da waren ja auch einige Bach-Nummern dabei. Ich spiele jetzt nur ganz kurz eine nochmal an.
Ja, und das ist witzigerweise eine Paraphrase auf eine Nummer, die unmittelbar in der Orchestersuite Nummer 3 vor der Gavotte steht, die wir gerade gehört haben. Das ist die berühmte R.
Genau,
und das
die
ist
ganz oft auch ganz im Pop
absolut,
paraphrasiert
das
worden ist.
Das ist eine der schönen langsamen Sätze von Bach, eine ungeheure Melodie. Also er war auch einer der ganz großen Melodiker. Und das, ja, das geht bis ins 21. Jahrhundert herauf, ja.
Ich hätte jetzt hier noch ein neues Beispiel von etwas anderem. Musik das ist das Lied They von der walisischen Sängerin Jem aus dem Jahr 2004. Kommt dir diese Melodie bekannt vor?
Zweifellos, das ist, sind wir wieder zurück beim wohltemperierten Klavier. Aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers, Präludium in F-Moll.
Und dann habe ich noch was mitgebracht, da spiele ich dir jetzt zuerst das von Bach vor.
Gespielt auf der Laute oder auf der Gitarre, je nachdem.
Und genau das haben auf der Gitarre ganz gerne die jungen beiden Burschen George Harrison und Paul McCartney gespielt. Paul McCartney hat schon später mal erzählt, das war sowas, wo sie sich gegenseitig ein bisschen herausgefordert haben. Während sie gleichzeitig gerade erst die ersten Akkorde gelernt haben, haben sie nebenbei versucht, da so ihre ersten Gehversuche irgendwie zu machen und haben versucht, sich da ja gegenseitig zu überbieten. Sie wussten gar nicht, wie das Stück überhaupt heißt und haben auch nur die ersten paar Takte davon beherrscht. Aber gerade ganz am Anfang diese Melodie. Diese kleine Abwärtsmelodie, die wir da drin haben, die ist nur diese drei Töne oder halben Akkorde oder so, die da runtergehen, die hat Paul McCartney dann ein paar Jahre später wiederverwendet. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Um das wirklich rauszuhören, muss man das schon von Paul McCartney vorgeführt bekommen, wie er das einmal gemacht hat. Aber offenbar hat Bach auch die Beatles sehr inspiriert, was man auch in einigen anderen Beatles-Liedern raushören kann. Also die haben immer wieder so einzelne Melodien auf unterschiedlichen Instrumenten eingeflochten in ihre Werke. Und dann gibt es ja noch diese Kontrapunkttechnik, die du schon angesprochen hast. Vielleicht erklär noch einmal kurz, was das genau ist, weil es ist nämlich etwas, was auch in der Popmusik ganz gerne herangezogen wird.
Ja, es ist so, wenn wir ein normales Lied haben, haben wir eine Melodie, die können wir singen und dazu können wir ein paar Akkorde spielen. Und dann
so als Hintergrund.
Genau.
Ja, als
harmonisches Gerüst sozusagen. Ja. Nicht? Wenn wir zweistimmig singen, kann ich jetzt zu dieser Liedmelodie in Terzen und Sechsten dazu singen, dann habe ich immer noch die Melodie und sie färbt sich halt ein bisschen harmonisch. Aber es ist noch kein Kontrapunkt im Wesentlichen. Kontrapunkt ist es dann, wenn ich zu deiner Melodie eine eigene Melodie singe, die harmonisch dazu passt, manchmal so ein bisschen Dissonanzen macht und dann wieder ins Harmonische übergeht, dann habe ich zwei Melodien gegeneinander. Und das ist Kontrapunkt.
Okay, also jede Melodie für sich hat ihre eigene Linie. Mhm. Man legt sie übereinander. Könnte man sagen, dass man mit dieser Technik mit sehr wenigen Stimmen ein sehr volles Klangerlebnis erreichen kann?
Wenn man es gut macht, ja.
Tatsächlich. Es ist nämlich so, dass in den frühen Videospielen standen den Komponisten für diese Videospielmusik nur beschränkte technische Möglichkeiten zur Verfügung. Mhm. Sie mussten ihre Kompositionen auf sehr simple Art und mit wenigen Stimmen zustande bringen.
Ja.
Und wer in den 90er Jahren Pokémon gespielt hat am Game Boy, erkennt vielleicht diese Melodie wieder. Könnte man das als Kontrapunkt bezeichnen?
Na, das ist simpler, aber doch letztlich ein Kontrapunkt, weil wir hören zwei Stimmen, wobei die Unterstimme meistens den Dreiklang zerlegt. Damit kann man sich natürlich aushelfen. In der Klassik sind das die sogenannten Alberti-Bässe. die eigentlich den Dreiklang zerlegen, aber sozusagen, ich habe aber eine Stimme, die alle drei nacheinander, die alle drei Töne des Dreiklangs nacheinander bringt, sozusagen. Aber es ist hier schon so, dass die Stimme, die diese Dreiklänge zerlegt, dann auch anders weitergeht und schon eine zweite Stimme singt, sozusagen. Und damit ist eine simple Form von Kontrapunkt, ja.
Also der Kontrapunkt lebt weiter, Bach lebt weiter.
Absolut. Bach hat natürlich einen Kontrapunkt beherrscht, wo man sagt, das sind Kunstfertigkeiten, die eigentlich nicht gehen. Ja? Also es gibt zum Beispiel im 6. Brandenburgischen Konzert gibt es einen Kanon, der nur quasi um eine Achtelnote versetzt ist. Also die erste Bratsche beginnt und die zweite beginnt eine Achtelnote später und sie spielen genau dasselbe. Also das ist etwas, wenn man das einem Kompositionsschüler aufgibt, sagt der, kann ich nicht. Bach konnte sogar das.
Ja gut, damit sagen wir we'll be back. Bach. Man kann so tolle englische Wortspiele machen, im Deutschen geht es natürlich
auch. Bach wird auf jeden Fall back sein, das ist ganz sicher.
Bach is back.
Früher als wir, ja.
Damit verabschieden wir uns für diese Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. In den Shownotes lesen Sie, welche Stücke wir da alle vorgespielt haben, inklusive der Bach-Werke-Verzeichnis-Nummer natürlich. Mhm.
Dann können Sie es in jedem beliebigen Streamingdienst finden.
Genau. In eben jenen beliebigen Streamingdiensten dürfen Sie uns sehr gerne auch eine gute Bewertung dalassen. Das hilft uns, dass wir noch von mehr Hörerinnen und Hörern gefunden werden, was wir natürlich sehr gerne möchten.
Und wenn Sie uns sonst was mitteilen möchten, dann bitte ein Mail unter podcast@diepresse.com.
Zum Beispiel Ihren Lieblingskomponisten oder Ihre Lieblingskomponistin.
Ja, dann können wir einen neuen Podcast machen. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.